Da sind wir wieder. Zugegeben, die Sommerpause war etwas länger, als wir uns gedacht haben. Aber es hat sich auch viel getan. Dazu gibt es eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte zuerst. André Beste ist ab sofort leider nicht mehr dabei, was ich sehr bedauere. Die gute Nachricht ist aber, dafür steigt ab sofort Frieder Mengel mit ein. Und in unserer ersten gemeinsamen Episode haben wir Dieter und Lars Brüggemann getroffen. Also. Blinker rechts. Los geht's.
Ausfahrt Salersee, der Podcast mit Persönlichkeiten der Iserlohner Eishockey-Geschichte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ausfahrt Salersee, dem Podcast rund um Persönlichkeiten des Iserlohner Eishockeys. Und wir hatten eine ziemlich lange Sommerpause, etwas länger als geplant, aber dafür sind wir zum zweiten Mal insgesamt überhaupt live vor Ort. Und zwar sind wir zu Gast, das erste Mal bei Vater und Sohn, zwei Persönlichkeiten des Iserlohner Eishockeys. Wir sind zu Gast zu Hause bei Dieter Brüggemann. Und wir haben das große Glück, dass sein Sohn Lars auch mit dabei ist, so dass wir beide Iserlohner Urgesteine oder Sauerländer Darlinghofer Urgesteine beide zusammen am Mikrofon haben. Und
Dankeschön.
Frieder, herzlich willkommen im Podcast. Heute das erste Mal dabei. Bist du vorbereitet?
Ich werde mein Bestes geben.
André Beste hat sich irgendwann entschieden, dass er Podcasts doch lieber hört als selber macht. Und ich habe das große Glück, dass ich mir mehr als einen adäquaten Ersatz dazu geholt habe. Frieder Mengel, auch schon seit vielen, vielen Jahrzehnten ein Eishockey-Fan. Und egal mit wem er spricht, er wird gerne auch schon mal als Eishockey-Almanach bezeichnet. Also er hat mitunter ein Hintergrundwissen und kann keiner von uns mithalten. Ich glaube, da können wir im Podcast wirklich gut profitieren. Wir steigen mal ein. Wie sagt man im Alter? Vor Schönheit. steigen wir ein mit dir. Dir ist ja vor einigen Jahren eine Ehre zuteil geworden, die nicht vielen Eishockey-Spielern in Deutschland oder weltweit sogar zuteil wird. Und das hat natürlich da auch deine Karriere, die so schon für sich steht und legendär ist, natürlich nochmal auf ein anderes Level. Wie geht's dir seitdem? Ja,
das kennt mir sehr, sehr gut. Und bei dieser Sache mit dem Trikot unter der Eishallendach war es eine schöne Sache, war ich sehr geehrt, sage ich mal ganz einfach, weil ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass sowas überhaupt in den Salomon passiert, weil ich komme ja nicht aus den Rustersvereinen, sondern ECD-Geschichte und so weiter. Also es war schon eine tolle Sache und war ein schöner Abend.
Ich meine, was hat sich jetzt für dich seitdem verändert? Ich meine, wir steigen gleich natürlich nochmal in die Anfangszeit ein, aber du hast ja wirklich viele Jahre Iserlohner Eishockey mitgeprägt. Du hast gestartet hier in Darlinghofen, also hast damals den Umzug nach Iserlohn an den Salersee mitgemacht. Hat sich für dich seitdem da irgendwas auch in der Wahrnehmung von außen geändert oder für dich jetzt auch nochmal, wie du deine eigene Karriere wie du auf deine eigene Karriere zurückblickst?
Ja, das muss man ganz einfach sagen, weil ich bin hier in Darlinghofen, also meine Kindheit verbracht. Und wir haben in der Eishalle die Schulsachen gemacht und für uns war das eine ganz tolle Sache. Später sind wir dann nach Iserlohn gegangen und das war für mich dann so der große Schritt, weil in Darlinghofen hatten wir nur einmal Training gehabt. Und ich denke mir, mit einmal Training kommt man nicht weit. Und ab Iserlohn war es immer dreimal die Training die Woche und die ganzen Spiele. Und das war dann schon ein Vorteil. Ich sage immer, ich war früher als Kind bestimmt nicht gut. Ich habe erst später erfolgreiches Eishockey gespielt, als ich älter war. Und das führe ich einfach darauf zurück, dass man später mehr trainiert hatte. Aber so hat sich dann für mich das nicht geändert, weil ich habe immer in Iserlohn gespielt. Ein, zwei Mal gewechselt, altersmäßig und verletzungsbedingt. Danach bin ich aber wieder zu Iserlohn zurück, habe Jugendtrainer gemacht und so weiter und so fort. Wie, also immer mit dem Eishockeysport in Iserlohn verbunden gewesen. Und ich denke mir, das war auch ein Grund, warum er das vielleicht gemacht hat.
Hm. Ja, du bist in der, glaube ich, in der Saison 70-71 hast du erstmal zum Kader der Senioren des EC Deilinghofen gestanden. Bist damals als Juniorenspieler in die erste Mannschaft gekommen. Wie war das für dich? Wie war dein Tagesablauf? Warst du damals noch in der Schule oder warst du schon in der Ausbildung?
Nein, ich war in der Ausbildung. Ich bin mit 14 von der Schule, hatte dann eine Ausbildung bei der Kreisbahn gemacht. Für mich hat sich da nichts. Ich habe ein Spiel in Iserlohn gemacht, in Deilinghofen gemacht. Das letzte Spiel und dann noch als Verteidiger mit Jörg Schaufs Bruder zusammen, Karl Friedrich. Und dann. Ja, dann natürlich, da haben wir das erste Spiel in Iserlohn vor so einer Kulisse ausverkauft und 4000 Leute. Dann kam natürlich Nürnberg und ja, es war ein schöner Abend, nur das Ergebnis war nicht schön. Es war leider dann die erste Niederlage.
Die Anfangszeit in Deilinghofen, weil du bist jetzt noch einer der wenigen Zeitzeugen, die nicht nur die Zeit erlebt haben, sondern auch quasi mitgestaltet haben. Was waren denn so die maßgeblichen Unterschiede zwischen Deilinghofen und dem Eisstadion am Sonnensee. Ich meine, mal abgesehen von der Größe und der Nähe zum Eis, die natürlich klar war, aber wie war denn, Jörg Schauhoff hat es ja so geschrieben, es war steil, es war riesengroß. Was hat sich denn für dich denn so auch für das beim Eishockey spielen werden?
Also für mich hat sich da, ich sag mal, hat sich da nicht so viel verändert, weil die Eishalle hatte in Deilinghofen sich bei 60x30 und in Iserlohn auch. Gut, Zuschauer sind da, die Ansprüche sind dann später geworden. Nur damit bin ich dann auch gewachsen, sondern ich sagte, es ging da einfach um viel mehr. In Deilinghofen vorher nur Jugend gespielt, da war das nur ja ein Ausgleich. Man hat einen exotischen Sport ausgewählt, den man vorher nicht kannte. Das war eine ganz gute Sache, eine schöne Sache, weil man hat den Kanadiern zugeguckt und ich habe immer geguckt abends bei der ersten Mannschaft, die gespielt hatten. Und ja, wie gesagt, aber wir hatten dann nur immer einmal Training und das half dann nicht so weiter. Und das war für mich der große Unterschied, dass es professioneller wurde in Iserlohn. Und das war auch der Vorteil, dann kriegten wir auch andere Trainer, die auch Erfolgs haben wollten. So Jaroslav Walter und so weiter später, die kamen und ja, die haben mich gut gefördert und das war auch der Unterschied.
Hm. Vielleicht jetzt switchen wir schon mal rüber zu dir, Lars. Als du geboren bist, war der Umzug in die Eishalle am Salersee ja schon längst vollzogen, bis Jahrgang 76. Was ist denn deine erste Erinnerung ans Eishockey, respektive das Eishockey deines Vaters?
Also ich kann mich ehrlich gesagt an die Zeit, als ich das erste Mal auf dem Eis war, nur noch daran erinnern, da gab es noch keine Laubzwerge. Und ich weiß doch, dass ich eigentlich viel früher Schlittschuhlaufen gelernt habe, als ich eigentlich richtig laufen konnte. Und da war die Anfangszeit immer, dass wir mit dem Stuhl auf dem Eis waren. In Iserlohn auf der kleinen Eisfläche haben wir die immer genannt, das die Curlingbahn unter der Tribüne. Und da habe ich dann die Anfänge gehabt, Schlittschuhlaufen. Und das war aber eher alles Spaß. Also ich war natürlich da ein bisschen privilegiert, was das angeht, und habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht. Aber ich war natürlich dann immer mit Papa in der Kabine, habe mich da mitgenommen. Also die Tradition gibt es heute auch noch, dass da samstags dann die Familie mitkommt in die Kabine. Also nicht die Kinder, nicht die Damen, nicht die Frauen. Aber das sind so die Anfangszeiten, an die ich mich noch erinnern kann, dass ich eigentlich schon immer so ein Eishallenjunge war und so ein Kabinenjunge war. Daran
kann ich mich noch erinnern. Ja. Das heißt, es war für dich vollkommen klar, du willst mal so schnell wie möglich in Papas Fußstapfen treten.
Ja, aber klar war mir das eigentlich erstmal noch nicht, aber ich hatte jetzt auch nicht so wirklich die Wahl, weil ich war eigentlich immer in der Eishalle. Und ja, das hat sich einfach immer so ergeben, dass ich eigentlich immer irgendwie mit dem Schläger, Ball, Puck, Schlittschuhen auf dem Eis war. Und ja, und das war eigentlich für mich Normalität.
Und wann hast du mit dem Mannschaftseishockeysport angefangen?
Von Anfang an. Also ich wurde relativ früh dann auch angemeldet. Und weil ich noch so jung war, habe ich dann erstmal ganz, ganz, ganz lange im unteren Bereich gespielt. Und dann habe ich natürlich auch alle Altersstufen dann durchgemacht. Beim ja, ECD, ne? War das?
Wie war der Papa als Eishockeyvater? Man hat es ja oft, und das ist ja jetzt bei deinem Vater nicht der Fall, oftmals müssen ja Kinder die Träume weiterleben, die die Väter nicht selbst leben durften. Jetzt hat dein Vater selbst ja als Eishockeyspieler in Iserlohn ja schon wirklich viel erreicht. Aber wie war dein Vater? War er streng? War er Motivator? War er... Dieter schüttelt den Kopf.
Nein, also man hört das immer, aber da kann ich sagen, dass das bei mir komplett anders war. Ganz im Gegenteil, also ich sollte eigentlich das machen, was mir Spaß gemacht hat. Und natürlich ist das dieses Privileg, wenn mein Vater der Profisportler ist, dass er einem mehr zeigen kann oder auch sagen wir, andere Sachen mit einem unternimmt auf dem Eis, ist er quasi dann wie eine Art Trainer dann auch. Oder war er später ja dann auch. Aber nee, da gab es ganz im Gegenteil diesen Druck, den gab es überhaupt nicht. Also deswegen, eigentlich ist es auch als Kind ganz, ganz wichtig, dass man den Spaß nicht verliert. Also das ist alles andere, kommt dann im Nachhinein. Und genauso habe ich das bei meinem Sohn auch gemacht. Also der wollte gar nicht aufs Eis und der hat auch Fußball gespielt. Also ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich Fußball spiele, weil ich war ja, wie gesagt, immer in einer Eishalle. Aber nein, also so arbeiten wir nicht. Sagen wir es mal so.
Und Dieter, wie hast du dich selbst gesehen damals? Also warst du ein ehrgeiziger Papa?
Nein, also ich war kein ehrgeiziger. Wie Lars das schon sagte, er sollte Spaß haben. Und was dann daraus wird, das wird man immer sehen. Ich glaube nicht, dass man da mit unwahrscheinlich viel Druck Leistungen nach oben bringen kann oder irgend sowas. Also das habe ich nie dran geglaubt. Das hat mit mir keiner gemacht, also habe ich das auch nicht so weitergegeben. Und später, als ich wirklich mal Trainer war, ja gut, da war ich Trainer einer Mannschaft und er war Spieler einer Mannschaft. Aber ich glaube auch, dass ich da auch ganz angenehmer Trainer war.
Naja, ist ein bisschen Schleifer war er schon.
Das heißt, du warst, er war auch mal...
Ja.
Ja, und hast du dich da anders behandelt gefühlt, oder?
Nee, wir haben uns alle gleich behandelt gefühlt und das waren einfach, also wir waren ja, also es sind ja Jahrgänge, wir waren immer zusammen, haben immer zusammen in einer Mannschaft gespielt, beziehungsweise jahrgangsübergreifend dann und das war dadurch, wie gesagt, Papa ist ein Profisportler gewesen, kommt aus der Kabinenkultur und von daher hat alle gleich behandelt und alle mussten dafür gerade stehen, wenn irgendeiner was angestellt hat. Also
ja, das gab es schon immer. Ich meine, man muss ja auch sagen, wir haben ja dann schon um irgendwas gespielt. Das war ja jetzt, es ging um deutsche Meisterschaften. Es ging um Aufstieg in die erste Bundesliga damals, was heute DNL ist, war früher erste Bundesliga im Nachwuchsbereich. Also da ging es schon um was. Und da muss man vielleicht auch mal ein bisschen härter sein oder versuchen, bis das mehr rauszukitzeln. Und ja, das haben wir gemacht, haben es dann auch geschafft, sind aufgestiegen, sind ein Jahr später drin geblieben. Also das haben wir alles geschafft. Also das war schon auch damals schon erfolgreich.
Ja, Dieter, nochmal zu dir. Du hast 588 Spiele für den ECD gemacht, hast 294 Tore geschossen. Ich glaube, nur Colin Danielsmeier hat mehr Spiele fürs Iserlohner Eishockey gemacht wie du. Hattest du zwischendurch mal Angebote von anderen Vereinen beziehungsweise eigene Abwanderungsgedanken?
Ja, die gab es mal, das stimmt. Ich hatte mal ein Angebot von Bad Nauheim gehabt oder von Krefeld. Aber im Endeffekt hat man mich dann doch hier überzeugt, hier zu bleiben, weil ich hatte meine Familie hier, ich habe eine Wohnung damals gekauft und das war mir diese Sicherheit, auch noch in der Firma zu arbeiten, war mir sicher als dieses, ich sag mal, unsichere Eishockey zur damaligen Zeit. Weil es hörte sich immer gut an, Profisport zu sein, aber Wir kennen ja diese ganze Geschichte mit Wolfenbach und so weiter, wie das ausgegangen ist. Also das war nicht immer finanziell so, wie es sein sollte. Und deshalb bin ich aber so, ich bin in den Salon zufrieden gewesen. Also ich habe alles gehabt, was ich hier wollte und es war schon in Ordnung.
Gab es in deiner aktiven Zeit auch mal Kontakt zur deutschen Eishockey-Nationalmannschaft?
Nein, also ich ja als Nachwuchsspieler. Ich war einmal eingeladen zu einem Turnier in Füssen. Das war Jugendnationalmannschaft damals. Ich glaube, Trainer war Gerd Kiesling. Ja, war nicht so erfolgreich für mich. Das war es auch nur ein Lehrgang und da war ich auch weg. Ansonsten habe ich da nie wieder was von gehört.
Switchen wir nochmal wieder rüber zu dir. Lars, wann war für dich klar, dass Eishockey unter Umständen dein Hauptberuf werden könnte?
Eigentlich auch sehr, sehr, sehr früh. So, dadurch, dass ich nie wirklich so diesen Druck hatte vom Vater her, dass er mich so gepusht hat, habe ich trotzdem immer ihn beobachtet und die Spiele gesehen. Und ich glaube auch, das ist so eine Sache, Ehrgeiz kann man einem nicht wirklich anerziehen, den hat man oder hat man nicht. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich in meiner Jugendzeit sehr ehrgeizig war. Und ich dieses Ziel hatte und dieses Ziel auch verfolgt hatte. Und ich wollte das auch unbedingt schaffen. Und gut, ob ich es jetzt geschafft habe, müssen andere urteilen. Aber ich bin eigentlich so mit der meiner Karriere, die ich da gemacht habe, für mich selber wirklich zufrieden. So.
Ja, kannst du auf jeden Fall sein. Also wer so viele Jahre in der höchsten deutschen Eishockey-Liga Eishockey spielen durfte und auch Eishockey erfolgreich gespielt hat, der braucht sich da nicht lange zu rechtfertigen. Wer war außer deinem Vater so der größte Förderer auf deinem Weg zum Profi?
Also ich glaube, das war schon eher so ein Familienunternehmen. Also muss ich dazu sagen, das ist ein bisschen anders als heute. Auch, ich meine, wir haben ein Schulsystem hier. Ich bin in HEMA zur Schule gegangen. Dann wurde ich in dem Sinne gefördert, dass meine Mutter, mein Vater, mein Opa mich abgeholt haben von der Schule, haben mich zum Training gebracht, wieder abgeholt, im Auto gegessen, vorher was noch irgendwie warm gemacht. Es gab noch dieses System mit jetzt Internaten oder sowas. Und das war eigentlich schon so ein... Ich habe das ehrlich gesagt erst wirklich zu schätzen gelernt, als ich dann selber Kinder hatte und dann gemerkt habe, was meine Eltern und Großeltern eigentlich auf sich genommen haben, um mir das zu ermöglichen. Das kriegt man eigentlich so als Kind gar nicht mit. Aber das war ja schon so, nur so eine Familiensache. Mhm. Das waren meine Förderer und da kann ich dem Nachhinein auch immer noch Danke sagen und bin da echt stolz drauf. Mhm.
Bevor du deine ersten Profispiele in Deutschland gemacht hast, hast du ja auch eine wahrscheinlich nicht ganz unspannende Zeit in den USA verbracht. Erzählst du mal darüber.
Ja, ich habe, wie gesagt, mit sehr jungen Jahren den Ehrgeiz gehabt. Ich wollte so viel wie möglich erreichen. Also ich wollte der beste Lars werden, der ich sein konnte. Und habe auch immer Herausforderungen gesucht. War auch ehrlich gesagt jemand, der die große weite Welt gesucht hat. Also ich wollte auch weg, ich wollte was erleben und hatte dann die Möglichkeit, oder mir wurde es ermöglicht, dann in Nordamerika zu spielen. Und ich wollte da auch hin. Dann war ich da und fing das am Anfang an ein bisschen, oh, jetzt bin ich aber im fremden Land, andere Sprache, ein bisschen Heimweh. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte das, ich habe mich da durchgebissen und habe ein Jahr da gespielt. Und das war, glaube ich, auch mit eine Grundlage für meine spätere Karriere.
Ja, das war, abgesehen von den anderen Eisflächenmaßen, die größte Umstellung jetzt, auch abgesehen von der Sprache. Wie hat es sich das Eishockeyspiel zu Deutschland unterschieden?
Das ist natürlich, zu der Zeit gab es noch nicht Internet und diese Verbindungen. Also die Welt ist ja wirklich, was das angeht, klein geworden. Und für uns hier in Dallinghofen war Kanada ganz weit weg. Und man musste eigentlich auch nicht wirklich viel oder ich wusste nicht viel über diese Liga, in der ich da gespielt habe. Aber es ist schon, wenn man dann da ist und merkt, dass diese Juniorenliga in Kanada eigentlich die Sportart ist in Kanada. Eigentlich es keine Seniorenmannschaft gibt. Also ihre Nationalsportart Eishockey wird von den Juniorenligen veranstaltet. Volles Haus. Wirklich extrem gute Eishockeyspieler. Also die größte Ehre, quasi abgesehen jetzt vom Stanley Cup in der NHL, wo ja auch einige Mannschaften in Kanada ansässig sind. Aber das ist halt eine komplett andere Liga. Aber den Memorial Cup zu gewinnen, den ich dann quasi auch gespielt habe in der Mannschaft da in Gatineau Hall, das ist schon das wird einem schon bewusst, dass das eine ganz andere Sportart ist im Endeffekt.
Dieter, wie habt ihr das Jahr von Lars in Übersee verfolgt? Seid ihr mal vor Ort gewesen oder?
Ja, also erst glaube ich im August drüber gegangen oder so und dann erstmal noch mit Telefon und so weiter und so fort und dann im September kriegte ich auf einmal einen Anruf vom Lars, der sagte, weißt du, wen ich getroffen habe hier? Ed Hilbert in Ottawa, der sich das gerne immer anguckte und der hat ihn dann gefragt, hallo, hast du einen Vater, der Dieter heißt oder so, ja? Ja, und sag ihm, wenn er kommt, er kann bei mir wohnen. Ja, dann warst du zu meiner Frau, also 10 Tage später waren wir in Kanada. Und da haben wir uns das dann angeguckt und sind dann ein bisschen auch durch die Gegend gefahren, nach Quebec, nach Montreal und so weiter. Haben uns die Junior-Spiele angeguckt und was gerade Lars schon sagte, es ist eine andere Welt. Es ist eine ganz andere Welt und aber es war schön, mal auch diese Erfahrung auch für mich als Vater zu machen, weil man hat immer viel, viel gehört von den Johnson oder Reynolds, die auch in den Ligen gespielt haben. Und es war so, wie sie gesagt haben, es ist eine harte Welt, aber es ist ein Eishockey, das man sich nicht so vorstellen kann, wie es bei uns im Juniorenbereich abgeht. Ja? Also das ist da schon ganz anders. Das war schön.
Wann bist du wieder gekommen aus Kanada?
Ich habe eine Saison dort gespielt bei den Hull Olympics. Wir sind, glaube ich, ins Halbfinale gekommen. Wir haben leider zwei entscheidende Spiele nicht gewonnen, was dann zum Memorial Cup gab oder das Finale. Und relativ spät, fast Anfang Mai bin ich wiedergekommen und habe dann in der nächsten Saison dann in Mannheim gespielt. Also das war auch nochmal, wo in Deutschland quasi im März die Saison schon vorbei war, ging die dann in Nordamerika wirklich bis Mai und ich habe mit Vorbereitungsspielen und allen extrem viele Spiele gespielt. Ich glaube, wir hatten fast 80 Spiele während der Saison und das war schon einiges.
Wie kam der Kontakt zu Mannheim, also wie kam der Kontakt damals, das war ja schon DEL, oder?
Ja, das war die erste DEL. Ja.
Die allererste, ne? Genau, wie kam der Kontakt zustande? Wer ist da auf dich aufmerksam geworden?
Ja gut, ich bin von der kanadischen Mannschaft bin ich gedraftet worden im European Draft. Das gab es früher schon, also dieses Draft-System ist in Amerika ja ganz groß verbreitet und also auch damals gab es schon Agenten, Scouts und wenn man gut war, hat man auf sich aufmerksam gemacht und in der Zeit war es so, dass Mannheim auch eine neue Mannschaft aufbauen wollte. Sie waren also die jungen Wilden sozusagen mit Erich Goldmann, mit Jochen Hecht, Danny Körber, Alexander Sirikov, Till Feser. Wir waren sehr, sehr jung, wie gesagt, die jungen Wilden. Und das hat auch Spaß gemacht, da in Mannheim zu spielen.
Wie kam es dann, dass es dann trotzdem nur ein Jahr Mannheim wurde?
Weil ich dann auch nach Nürnberg gegangen bin.
Ja, das ist schon klar. Aber es hörte sich jetzt gerade so an, als hätte sich da schon recht wohl gefühlt. Bist du da auch sehr... Wer war damals Trainer, Frieder?
In Mannheim?
Ja.
Matt Sather.
Okay. Das heißt aber jetzt, das hört sich jetzt erst so an, auch da fühlt sich wohl.
Also grundsätzlich, jetzt in Mannheim hat es ja auch, oder fing es ja für mich an, auch ein Beruf zu sein. Mhm. Also das ist dann auch nochmal ein Switch gewesen vom Nachwuchsspieler dann zum Profisportler. Und gut, da ist auch Angebot und Nachfrage. So funktioniert das Geschäft. Mhm. Ich habe einen Zweijahresvertrag bekommen in Nürnberg und bin dann nach Nürnberg gewechselt.
Ja. Nach Nürnberg hat sich dann aber doch nochmal in die Ferne gezogen. Wie kam das?
Ja, ich war noch nicht ganz fertig in Nordamerika. Also, ich wollte mir nochmal selbst die Möglichkeit geben, sagen, okay, wie weit kann ich es dann nochmal schaffen, in die ganz große Liga zu kommen. Bin dann nach Nordamerika gegangen, habe Trainingslager da gemacht, Tryout-Camps gemacht und bin dann am Ende des Tages irgendwann in Florida gelandet. Also es war auch, da merkt man dann auch, wie dieses Geschäft da funktioniert mit Trades, mit eine Woche hier, eine Woche da. Und ja, und habe dann ein Jahr in der East Coast Hockey League gespielt. Das war auch eine sehr, sehr, sehr gute Erfahrung, muss ich sagen. Also das hat auch Spaß gemacht. Und ja, das war im Endeffekt dann aber auch meine Nordamerika, als ich dann gesagt habe, nee, jetzt ist dann auch Zeit, dass ich wieder nach Deutschland zurückgehe und den Traum sein lasse und wieder in der Realität lebe.
Hatte das auch für familiäre Gründe? Also hat sich dann da quasi auch schon, warst du da auch nicht mehr ganz so ungebunden in deinen Entscheidungen?
Nein, das eigentlich nicht. Also ich habe meine Frau in Nürnberg kennengelernt und sie war auch dann mit in Nordamerika. Wir haben das Erlebnis da gemeinsam gemacht und dann jetzt beschlossen, wieder nach Deutschland zu gehen. Also das war jetzt aber nicht aus familiären Gründen oder irgendetwas, sondern einfach nur hier eine gemeinsame Zukunft. Sehen wir die in Nordamerika mit den Perspektiven, die wir haben, oder sollen wir wieder nach Deutschland gehen? Und irgendwann muss man auch realisieren, wie gut ist man. Also das darf man auch nicht vergessen, weil ich bin der Überzeugung gewesen, dass ich das Beste aus mir gemacht habe, aber auch realistisch gesehen, die anderen waren auch jetzt nicht wirklich viel schlechter, muss ich auch dazu sagen. Und von daher konnte ich mich immer relativ gut selber einschätzen und ja, war realistisch genug zu sagen, okay, stop chasing the dream.
2 Minuten wegen Nachhakens.
Ja, und in dem Jahr 1998 hattest du ja mit Sicherheit auch deinen sportlichen Höhepunkt deiner Karriere, die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Nagano. Wie sind deine Erinnerungen an die Zeit in Japan und auch vom Turnier selber?
Ja, das war der absolute Höhepunkt. Natürlich auch von jedem Sportler. Also die Teilnahme an den Olympischen Spielen, dieses Dabeisein ist alles und dieses Flair im olympischen Dorf, auf dem Eis gegen die Besten der Welt zu spielen und dann auch da zu sein und zu realisieren, okay, man ist hier mit den Besten und das reicht trotzdem nicht für die ganz große Liga. Das war auch eigentlich waren die Olympischen Spiele auch ein Zeichen für mich, okay, dass es wieder nach Deutschland geht. Aber bei den Olympischen Spielen in Japan, das war ein riesengroßes, gigantisches Erlebnis für mich. Also das war wirklich absoluter Höhepunkt in der Karriere, die ich dann hatte als Spieler.
Ja, dann bist du ja 1998 zurück nach Deutschland gewechselt, nach Krefeld und nach Essen. Die Zeit überspringen wir jetzt mal bei den beiden alten Westrivalen und bekamst 2002 das Angebot der Iserlohn Roosters, wieder für deinen Heimatverein zu spielen. War es für dich, musstest du lange überlegen, das Angebot anzunehmen, oder war es für dich wirklich eine Ehre, wieder für deinen Heimatverein in der DEL aufs Eis zu gehen?
Das war, also eben die Umstände, die es da gab, musste ich nicht lange überlegen, sondern ich hatte eigentlich in Oberhausen unterschrieben, aber den Verein gab es dann nicht mehr. Und Iserlohn hat dann nach Verkündung, dass Oberhausen nicht mehr in der DEL ist, auch sofort Kontakt zu mir aufgenommen. Und da musste ich wirklich nicht lange überlegen. Also es war immer auch klar, eine Heimatverbundenheit natürlich. Und man identifiziert sich auch immer mit dem Club, wo man unter Vertrag ist. Das ist ganz normal. Man bindet sich an denen. In der Zeit, wo man unter Vertrag ist, hat man auch eine Aufgabe, die man erfüllen muss. Und die habe ich immer mit Leidenschaft erfüllt. Aber nichtsdestotrotz ist es dann für jemanden, der aus Iserlohn kommt und in Iserlohn das erste Mal auf Eis läuft, mit der Historie, mit dem Vater im Nacken, sage ich mal, der bei vielen Leuten noch im Gedächtnis ist. Also es ist schon ein großer Name gewesen und ich hatte auch sehr viel Respekt davor. Und ich habe mir immer nur gedacht, naja, also hoffentlich schaffe ich nicht so viele Strafzeiten zu machen, wie Tore zu schießen, weil ich schon ein anderer Spielertyp war. Ja, das war schon ein bisschen anders für mich. Also, aber nichtsdestotrotz hatte ich sehr viel Spaß und auch sehr viel Stolz hier zu spielen.
Ich hatte das ja eben schon mal eingangs so quasi anmoderiert, aber wie groß war das Gefühl, in Fußstapfen unterwegs zu sein? Jetzt gerade jetzt dann, ich meine, du hast die Jahre zuvor immer für andere Vereine gespielt, aber jetzt, und da komme ich auch gleich nochmal zu dir, Dieter, jetzt hast du das erste Mal in der höchsten Spielklasse das Trikot deines Heimatvereins, der ersten Mannschaft an. Und du hast es ja gerade schon gesagt, wie groß waren die Fußstapfen, in denen du da unterwegs warst?
Ja, also die waren schon groß. Also das kann man schwer erklären, weil ich bin ja nach Deutschland gekommen. Ich habe ja in Krefeld gespielt, aber Iserlohn ja nicht in der DL. Und ich wollte natürlich in der höchsten Spielklasse spielen. Und dann kam schon in Krefeld das erste Jahr, wo ich gegen Iserlohn gespielt habe, weil sie dann in die DL gekommen sind. Und dann natürlich als Iserlohner dann auch noch beim anderen Verein im Ruhrgebiet gespielt habe, wo die Rivalität sehr groß war. Da habe ich dann auch das erste Mal in Iserlohn gespielt und habe schon gemerkt, oh, was ein Hexenkessel. Und da kommt das natürlich, okay, hier hat mein Vater so lange gespielt und so viel Erfolg gehabt. Wie gesagt, das war eine andere Zeit. Das kann man auch nicht vergleichen, glaube ich. Also das ist einfach, die Zeit war anders. Ich bin ein anderer Spielertyp gewesen. Es war, ich glaube, zu meiner Zeit wesentlich professioneller. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Ehrgeiz bei den früheren Sportlern mindestens genauso groß war wie bei uns zu der Zeit. Aber genau diese Entwicklung geht ja noch weiter. Also es ist ja heute auch ein anderes Eishockey, was in Iserlohn gespielt wird, als zu der Zeit, wo ich noch auf dem Eis war. Und ich habe das nicht vergessen, oder ich wurde auch viel darauf angesprochen, aber irgendwann muss man auch sagen, okay, Vater ist Vater, ich bin nicht.
Wie aufgeregt war denn der Papa, als Lars dann auf einmal bei den Roosters unterschrieben hatte?
Er war gar nicht mehr nervös oder irgend sowas. Also nein, weil meine Karriere war ja, die sportliche Karriere war ja schon vorbei, also er hätte nur noch aufliegt. Ich war ja dann nur noch Zuschauer oder so, weil er ist, wie gesagt, ein ganz anderer Spieler, hat viel mehr erreicht, muss man einfach mal, das muss man sagen. Also muss man ja nicht unter den Scheffel stellen, nur weil man ein paar Tore geschossen hat in Iserlohn. Er war Nationalspieler, er war auf Olympiade. Was will man als Vater mehr? Und deshalb kann ich mir das gar nicht vorstellen. Also ich kann das auch nicht mehr so nachvollziehen. Der Sport bei mir zu meiner Zeit und heute, das ist nicht vergleichbar. Also ich sag mal so ganz, ganz einfach, heute braucht man 4 Reihen, um überhaupt zu überstehen. Wenn wir damals gewinnen wollten, mussten wir von 3 auf 2 Reihen umstellen. Und damit käme man heute gar nicht mehr durch. Also kann man das alles ab ACTA legen. Es ist eine neue Sportart geworden, die wechselt sich alle 10 Jahre. Vielleicht ist das in 10 Jahren wieder eine andere Sportart. Aber das kann man nicht vergleichen. Also das geht nicht, wenn man heute Fußball sagt, ja, aber mal Franz Beckenbauer oder Schwarzenbeck. Ja, das geht heute auch nicht mehr, weil das kann man nicht mehr sagen, so Vergleiche, die hinken einfach. Früher, heute, das geht nicht.
Wie guckt man als Vater solche Spiele? Also ist man da nochmal ein Stück weit besorgter, weil gerade im Profi-Eishockey geht es ja schon recht zur Sache, wenn der Sohn gecheckt wird, wenn es dann auf einmal da auch mal zu Faustkämpfen kommt.
Nee, da muss ich dann ja mal sagen, da war ich ja so ein bisschen, Stolz, er ist nicht so oft hingefahren. Er hat ja auch einen guten Körper gehabt. Meistens sind die Angler gefahren und wenn es eine Kaderei gibt, ja, denke mir, er ist ja auch oft als Sieger da weggegangen. Also das war so nicht mein Problem. Da habe ich auch keine Probleme mit gehabt, weil sagen wir, so ein Kind von Traurigkeit war ich damals auch nicht. Und das gehört einfach dazu. Also ich habe mir da nie so meine Frau mehr. Ja, das ist schon was anderes. Aber ich nicht.
Ja,
total.
Ja, Lars, als du dann 2002 nach Iserlohn gekommen bist, trafst du auf den Trainer Craig Poss. Zufälligerweise auch heute der aktuelle DEL-Trainer der Roosters. Wie ist deine Meinung zu ihm?
Ich durfte Craig kennenlernen. Er hat auch Kontakt zu mir aufgenommen, als ich dann gewechselt habe. Er war derjenige, mit dem ich gesprochen habe. Ich habe damals schon gemerkt, dass er eine Vision hat und ich hatte zu der Zeit, wo ich da gespielt habe, allergrößten Respekt vor Greg. Also der Respekt war gegenseitig. Er hatte mich auch zum Kapitän der Mannschaft gemacht. Greg war ein Trainer, wo ich relativ schnell gemerkt habe, der hat nur eine einzige Sache im Kopf und das ist Gewinnen. Und das mit allem, was geht. Und das hat mich auch, ehrlich gesagt, als Spieler weitergebracht. Also wir haben ein neues System gespielt zu der Zeit, also was komplett Neues, ein absolut offensives System. Alle waren immer relativ, es ist einfach defensiv zu spielen. Greg wollte, ich hatte die Mentalität, nicht ein Spiel zu verlieren, sondern er wollte das Spiel zu gewinnen. Also es ist halb voll, halb leer das Glas, aber es ist ein riesengroßer Unterschied, wenn man spielt, um ein Spiel zu gewinnen. Und dieser Ehrgeiz, den Greg, diese Energie, die hat er auch weitergegeben. Und in der Zeit mit Greg oder auch diese ganze Mannschaft, das war was Besonderes, muss ich sagen. Also das habe ich in meiner Karriere nicht oft erlebt. Gut, jetzt kann man sagen, Erfolg oder nicht Erfolg, Playoffs geschafft. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir aus der Mannschaft sehr viel rausgeholt haben. Und das hat mir enorm viel Spaß gemacht, mit und auch unter ihm zu spielen.
Craig Poss hat ja am Ende der Saison dann die Roosters verlassen und ist nach Nürnberg gewechselt. Für dich gingst du dann ins zweite Jahr bei den Roosters. Neuer Trainer wurde Dave Whistle, der kurze Zeit später von Übergangstrainer Till Fowler abgelöst wurde und dann übernahm Doug Mason. Nach der Saison war für dich dann aus eigenen Stücken klar, die Roosters zu verlassen oder bekamst du kein neues Angebot?
Ja gut, das sind Sachen aus der Vergangenheit, sage ich mal, die sind auch Teil des Geschäfts. Es war dann, Doug Mason war Trainer, den ich auch sehr schätze, den ich immer noch sehr schätze. Der ist Trainer in Tilburg letztes Jahr, ich glaube dieses Jahr nochmal. Wir sehen ab und zu, wenn ich unterwegs bin, ab und zu in Tilburg bin. Er war mein Trainer in Krefeld und da gab es ab und zu ein bisschen Diskrepanzen natürlich, klar. Wenn ein Trainer eine Philosophie hat, Spieler damit nicht zufrieden ist und sich damit auch nicht zufrieden geben will, gibt es Eckpunkte. Das ist im Profisport ganz normal. Das gehört auch zum Ehrgeiz dazu. Und ich hatte dann ein Angebot aus Hannover und es war für mich eigentlich klar, dass ich das annehmen musste. Also einfach, das ist das Profigeschäft. Das war no hard feelings, wie man so sagt auf Neudeutsch. Es war besser zu gehen, sich zu trennen und es ist einfach für mich auch jetzt nichts Schlimmes gewesen und für Iserlohn auch nicht. Also es war einfach, das ist Teil des Geschäfts und das ist auch in Ordnung gewesen.
Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Dieter und Lars Brüggemann. Im nächsten Teil sprechen wir unter anderem über Lars' zweite Karriere als Profischiedsrichter in der Deutschen Eishockeyliga und auch über seine dritte Karriere als Leiter Schiedsrichterwesen der DEL. Und natürlich verraten uns Dieter und Lars auch ihre Starting Six. Also, freut euch drauf.